wir beschäftigen uns heute wieder mit unserer Gemeindevision. Das ist so ein Prozess für die, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind oder nicht so häufig in der Gemeinde sind, wo wir uns jetzt über viele Monate mit beschäftigt haben. Eine wichtige Frage: Wer sind wir eigentlich als Gemeinde? Und was will Gott von uns? Ja, wie sollen wir sein? Nicht so als Beispiel für alle Gemeinden auch irgendwie, aber auch wir ganz persönlich, wir FEG Lörrach. Wer sind wir eigentlich? Und wie ist Gottes Auftrag speziell für uns? Und dann haben wir eben so eine Vision entwickelt. Da können Sie draußen stehen, noch ein paar wenige solche Broschürchen da an der Infothek. Aber sonst könnt ihr einfach auf der Homepage nachgucken, da könnt ihr das alles nachlesen. Und heute tatsächlich, letzte Woche hat uns der Timo reingenommen in die Überlegung, dass wir natürlich Gottes Gemeinde sind und was das bedeutet, dass wir Gott würdig sind und was hat uns das ausgelegt, was es bedeutet, wir als FEG Lörrach göttlich. Und heute könnte man das Absturz verstehen, plötzlich menschlich. Und ein bisschen könnte man schon ins Fragen kommen. Ja? Nicht nur, dass heutzutage im Halbmarathon Roboter die Menschen besiegen oder dass KI unsere Arbeitsplätze übernimmt, dass wir keine Texte mehr schreiben müssen, sondern die einfach der künstlichen Intelligenz überantworten. Nee, auch sonst ist ja manches nicht so, wie es irgendwie sein sollte. Also wir haben den Eindruck, trotz allen technischen Fortschritts geht es eigentlich irgendwie bergab. Immer mehr Demokratien schlittern so ein bisschen rüber, nach Ruf nach dem starken Mann, und dann gibt es irgendwelche Herrscher, die dann eben, ja, ich mag lieber keine Beispiele bringen, ihr könnt es euch selber in euren Köpfen ausmalen, was da alles geschieht. Aber auch, es gibt immer mehr Leid. Menschen tun Menschen Unglaubliches an. Das ist schlimm. Und wenn wir jetzt denken, naja, Gemeinde ist anders, ist auch nicht so, ja. Auch in der Gemeinde, in Gemeinden passieren schlimme Dinge. Also von daher wäre schon vielleicht die Frage berechtigt zu sagen, Gott, warum machst du das mit uns Menschen? Warum machst du das nicht selbst? Ja, du könntest doch mit einem Fingerschnipp, könntest du alles Unrecht, alles Leid aus der Welt verdammen. Und viele Menschen stellen auch diese Frage, warum macht Gott das nicht? Warum greift er nicht ein und nimmt alles selbst in die Hand? Trotzdem steckt da irgendwo ein Plan dahinter. Es ist Gottes Plan von Anfang an, dieses menschlich. Timo hat es schon mit reingenommen in den Gedanken, dass Gott ja die Menschen schon geschaffen hat, mit dem Gedanke, dass er etwas schafft nach seinem Bild. Etwas, das Gott ähnlich ist in dem Sinne, dass Gott ein Gegenüber hat. Gott ist nicht ein Mensch. Gott ist jemand, der ein Gegenüber haben möchte. Jemand, der Gemeinschaft haben möchte, in sich, aber auch mit uns. Und drüber hinaus kam dann Weihnachten. Etwas Unerwartetes, ziemlich Unerwartetes. Gott selber hat beschlossen, seinen Sohn zu schicken, er selber als Gott Mensch zu werden und als Mensch auf dieser Erde zu leben. Also Gott hat das Menschliche gewählt für sich selbst, als sein Schicksal. Und Gott war wirklich durch und durch Mensch in Jesus Christus. Ja, wir können gerade in meiner Bibellese oder auch vor Ostern, haben es vielleicht auch manche von euch gelesen, kann man sehen, durch welche Verzweiflung Jesus manchmal gegangen ist. Heute habe ich gelesen, ja, im Garten Gethsemane, nimmt extra 3 Jünger mit. Und was machen die? Schlafen ein. Ja, sind so erschöpft, schlafen ein. Und er hat gedacht, Mensch, lasst mich nicht allein. Und er ist allein. Er betet und der Schweiß rinnt ihm runter wie Blutstropfen, heißt es. Und er sagt, kann nicht dieser Kelch an mir vorübergehen? Ist das nicht möglich, dass es eine andere Lösung gibt? Aber am Schluss gibt er sein Schicksal in die Hände seines Vaters. Ganz und gar menschlich. Jetzt könnte man denken, ja gut, damit ist es ja erledigt. Aber nein, Gottes Plan mit dem menschlich geht noch weiter. Er hat da so seine ganz eigene Idee. Das geht damit los, dass die Jünger irgendwie völlig frustriert zusammensitzen. Jesus ist gekreuzigt worden, ist gestorben, dann kommt er nochmal wieder, um die so aufzubauen, ja, redet mit ihnen, erklärt ihnen alles, ja, ist da, gibt ihnen Aufträge und sagt, macht so und macht dies und das. Und dann geht er aber wieder weg. Wir werden demnächst Himmelfahrt feiern. Er ist wieder weg. Und sie sind wieder allein. Und jetzt geht Gott so richtig in die Vollen. Ja, so richtig. Wenn wir da den Anfang der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, als Gott den Plan umsetzt, seine Gemeinde zu gründen, also uns die Gemeinde, nicht die FEG Lörrach, sondern seine große weltweite Gemeinde, dann ist das wirklich, ich möchte mal sagen, mit Pauken und Trompeten. Mit Pauken und Trompeten. Gott wählt einen Zeitpunkt, an dem Jerusalem voll ist von Menschen, die aus der ganzen damaligen bekannten Welt zusammenkommen. Das waren Juden, die oder Menschen, die zum Judentum sich bekehrt hatten sozusagen oder die zum Judentum übergetreten sind. Es waren aber auch andere, einfach interessierte Leute, einfach in Jerusalem. Und mitten da rein, gründet Gott die Gemeinde. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger Jesu. Er kommt runter auf sie und die Leute können sehen. Die sehen das, ja, die können was, haben was vor Augen. Wie Feuerzungen kommen da plötzlich herab. Stell dich mal vor hier, wir würden hier sitzen und der Heilige Geist käme zu uns und wir würden sehen, wie da so Feuerzungen bei jedem da über dem Kopf schweben oder wo auch immer die Feuerzungen genau gewesen sind. Und nicht nur damit genug. Die Jünger fangen an, plötzlich zu erzählen, Gott lobpreisen, zu erzählen von Gottes Taten. Und Wahnsinn, die Leute hören das in ihrer Sprache. Ja, die sind da und hören und sagen, hä, der spricht ja Arabisch, der spricht ja, weiß nicht, was alles für Sprachen da alle vertreten werden. Du könntest mal nachlesen. Da werden ganz viele Sprachen aufgezählt in der Apostelgeschichte. Ja. Wenn wir dabei gewesen wären, dann hätten nicht so wie jetzt der Papst an Ostern, hätten wir auch die Botschaft sozusagen gehört auf Deutsch, aber richtig auf echtes Deutsch. Oder wenn ihr richtige Uralemann seid, auf Alemannisch. Die täte doch gerade Alemannisch schwätze, die Jünger. Das wäre ein Erlebnis, oder? Auf Alemannisch wird Gott gepriesen und gelobpreist. Und dann steht einer auf von den Jüngern. Ja, ein Mensch, der als einfacher Mensch, als einfacher Fischer bekannt ist. Der war noch, nachdem Jesus gekreuzigt ist, bis er wieder in seinen Beruf zurückgekehrt und hat wieder angefangen zu fischen. Und der steht plötzlich da und die Leute staunen. Auch gerade die Führer des Volkes, die staunen. Der predigt sowas und alles sind irgendwie, spüren das in ihrem Herzen. Manche spotten, aber ganz, ganz viele sind richtig, richtig ergriffen. Und warum nimmt Gott ausgerechnet den Petrus? Ich glaube, er will uns damit was zeigen. Es kommt nicht so drauf an, dass wir da vorne geschliffen reden. Sei es der Timo oder ich oder wer auch immer hier vorne steht. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Rhetorik. Es geht nicht darum, mit klugen Worten Menschen zu fangen. Es geht darum, dass Gott selber in eure Herzen rufen will. Das ist sein Plan. Wenn ihr heute hier sitzt und nehmt irgendwas mit, dann ist es deswegen, weil Gott in euer Herz hineinredet. Ich höre das immer später mal, wenn Leute mir sagen, was sie aus der Predigt mitgenommen haben, dann denke ich, oha, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist bei jedem anders. Ist verrückt. Ist bei jedem anders. Gott kennt euch durch und durch. Er liebt euch. Er kennt euch so, wie ihr seid. Und er spricht mitten in euer Herz. Seid offen dafür, was Gott heute euch sagen möchte. Und dann, was ist dort das Rauskommen aus dieser Predigt? Tausende, Leute, Tausende bekehren sich zu Jesus Christus. Tausende lassen sich taufen. Tausende. Nicht einer, wird sich auch gelohnt haben, für einen, finde ich. Oder Dutzend. Aber Gott zieht wirklich alle Register. Tausende bekehren sich. Und es entsteht Gemeinde. Und das habe ich vergessen, aber habt ihr ja so mitgekriegt. Alle gläubig gewordenen bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Also nicht nur, dass die irgendwie so wie wir zusammengekommen sind, sondern die haben was gemacht. Die haben gesagt, Mensch, wenn wir doch jetzt Gemeinde sind, komm, alles gehört allen. Ja? Wir bilden eine Kommune. Und wenn einer gesagt hat, Mensch, ich habe so viel Besitz, brauche ich eigentlich nicht. Verkaufe ich, gebe ich in die Gemeinschaft rein. Verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Und jeden Tag sind sie zusammengekommen, im Tempel, aber auch in den einzelnen Häusern. Und sie haben jeden Tag Abendmahl gefeiert, weil Jesus das aufgetragen hatte. Der hat gesagt, tut das zu meinem Gedächtnis. Ja, erzählt, was ich getan habe. Erzählt, was passiert ist am Karfreitag, an Ostern. Erzählt das weiter. Erzählt es euch gegenseitig zur Ermutigung. Und das haben sie gemacht. Und das alles mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit, heißt es da. Das ist wichtig. Das sollten wir nicht so einfach überlesen. Es geht nicht darum, irgendwie, wir könnten ja sagen, wir machen die Urgemeinde nach. Ja? Haben wir ja schon versucht in unserer Gemeindegeschichte zu sagen, wir wollen so sein wie die Urgemeinde. Lasst mal gucken, was die gemacht haben, wir machen es auch so. Aber es ist keine Technik. Es ist keine technische Möglichkeit, wie wir es irgendwie werden können. Sondern es muss aufrichtig sein. Die Herzlichkeit, wie der Name schon sagt, das ist was, was vom Herzen kommt. Wenn es nicht herzlich und aufrichtig ist, dann ist es nicht das Gleiche. Und diese Herzlichkeit, die muss Gott in uns schaffen. Da können wir uns danach ausstrecken. Wir können sie nicht machen. Wir können drum bitten. Wir können uns danach ausstrecken. Und so waren sie im ganzen Volk angesehen. Und so hat der Herr täglich Menschen zu ihnen geführt, die gerettet wurden. Die Gemeinde ist also immer noch weiter und weiter gewachsen. Also Mega-Church. Ja, richtige Mega-Church. Stellt euch mal vor, es gibt eine Mega-Church mit einer Gemeinde, einer Leitung auf der ganzen Welt. Das würde doch viele Probleme lösen, oder? Aber für Gott war das nicht. Das war der Auftakt. Aber es war noch nicht seine Gemeinde. Es war noch nicht das, was Gott sich unter Gemeinde vorgestellt hat. Wir haben vorhin ja geredet oder gehört von den Schwächen. Kalle hat uns so ein paar aufgezählt, ich habe ein paar genannt. Also von daher, es ist so, Gott wollte tatsächlich noch mehr Vielfalt in der Gemeinde haben. Diese Gemeinschaft sollte nicht auf diese eine Gemeinde beschränkt sein. Da waren zwar schon Leute aus verschiedenen Sprachen und Völkern, aber Gottes Augen waren noch größer, sein Plan war noch größer. Und so hat er zugelassen, dass die Gemeinde verfolgt wird und die Leute der Urgemeinde verstreut wurden in die ganze Gegend. Und er hat den Paulus sich ausgesucht, seinen größten Gegner und Verfolger, und hat ihn beauftragen lassen, zusammen mit anderen in der Gemeinde, sie sollen dahin gehen, ganz außerhalb, ganz weit weg. Sind sie erst nach Kleinasien gegangen und dann rüber nach Europa und haben überall andere, sind vielleicht sogar in die ganze Welt ausgereist, sei es Thomas ist bis nach Asien gegangen und haben überall das Evangelium verkündet. Menschen aus allen Kulturen und Völkern haben das Evangelium gehört. Und damit wurde die Gemeinde ja noch viel vielfältiger. Ja? Und das Spannende daran ist natürlich auch, dass die Gemeinden eben dann manchmal wirklich ein bisschen schräg drauf waren. Ein Beispiel ist die Gemeinde in Korinth. Deswegen ist es für uns so spannend, die Briefe des Paulus an die Korinther zu lesen, weil die waren so schräg, aber Paulus hat sie geliebt von Herzen. Er hat gewusst, Gott will diese Gemeinde. Ja, viele Sklaven da drin, glaube ich. Timo, wenn der Pastor zuhört, muss man aufpassen, was man sagt. Der sagt mir dahinter immer, was theologisch nicht ganz korrekt ist, aber das wird Gott bei euch schon korrigieren. Also Paulus hat sie wirklich geliebt. Der hat sogar einen Brief geschrieben, der gar nicht in der Bibel steht, den Tränenbrief, wo er wirklich so unter Tränen ihnen was geschrieben hat, was ihm so auf dem Herzen lag, weil er irgendwie mit manchen Sachen einfach nicht mitkonnte, was die gemacht haben. Er hat gesagt, Mensch, das ist doch das, was er das da und da macht. Das ist einfach, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Das muss ich euch sagen als Apostel Jesu Christi. Und zwei Kapitel, die habe ich jetzt nicht hier an der an Bildschirmen. Die müsst ihr selber nachlesen, das würde zu weit führen. Heute ist ja nur eine Übersichtspredigt. In 1. Korinther 12, da führt er aus, dass die Gemeinde so wie so ein Leib ist. Ja? Also wir sind so wie der Körper von Jesus. Und jeder von uns hat eine Aufgabe. Jeder von uns gehört da dazu. Also nicht bloß manche, sondern du. Jeder von uns, jeder, der hier sitzt, hat da eine Aufgabe. Eine ganz besondere Rolle. Und manche Rollen mögen angesehen sein, andere nicht so angesehen. Aber gerade auch die nicht so angesehenen Rollen sind die besten. Das werden vielleicht die Leute sein, die später mal im Himmel, die ganz vorne sitzen werden und wo die meiste Ehre kriegen. Also schätzt das nicht gering. Nicht eure, das, was ihr fähig seid, was Gott euch mitgegeben hat. Schätzt das nicht gering. Ihr habt eine Aufgabe. Ihr seid ein Teil von diesem Körper von Jesus Christus. Hier in Lörrach und auf der ganzen Welt. Und das Zweite ist dann ein Kapitel weiter. Wir müssen einfach nur weiterlesen. 1. Korinther 13. Da führt Paulus auf, wie das gelingen kann. Ja, dieses Einkörpersein. Und er sagt, das Hauptding ist Liebe. Jetzt ist Liebe das Thema der nächsten Predigt, glaube ich, zu unserer Vision. Aber trotzdem muss man da ein Wort drüber verlieren. Weil ohne Liebe macht das menschlich keinen Sinn. Ja, wir brauchen diese Liebe Gottes in unseren Herzen. Das ist etwas, was höher ist als alle Vernunft. Diese Liebe brauchen wir, damit das gelingt. Dieses Ein-Leib-Sein. Ohne Liebe geht's nicht. Ohne Liebe ist auch alles andere nichts. Liebe ist das Größte. Und Jesus selber hat ja auch gesagt, an der Liebe wird man meine Gemeinde erkennen. Und wenn man nicht weiß, wie ist das jetzt, haben die jetzt recht oder die? Jesus sagt, guckt auf die Liebe. Ja, wer von denen hat diese Liebe? Dann könnt ihr, das ist ein wichtiges Entscheidungskriterium. Also, Korintherbrief. Wir lesen ja zurzeit auch den im Epheserbrief immer wieder mal. Und auch im Epheserbrief, ich glaube, das haben wir schon gehabt, ne? Diese Bibelstelle, aber trotzdem noch mal zur Erinnerung, auch da sagt er darüber, und das ist jetzt eine andere Gemeinde, die muss man jetzt nicht so einfangen irgendwie, aber da geht es mehr um die Ordnung. Ja, er sagt irgendwie, wie eine Gemeinde sich aufstellen sollte und was da alles dazugehört. Und da sagt er, der uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist, der mit der alles Geschaffene mit seiner Gegenwart erfüllt. Also das heißt, Jesus Christus ist hier unter uns anwesend und er ist auch mit dabei, auch im Alltagsgeschäft. Ja? Wenn wir als Ältestenkreis oder wenn die Bereichsleiter zusammenkommen oder ihr in den Gruppen, wo ihr mitarbeitet oder in den Hauskreisen oder wo immer ihr engagiert seid in der FEG, auch da ist Gott mitten dabei, mitten drin. Und es ist auch nicht jeder das Gleiche, sondern es gibt Apostel, es gibt Propheten, es gibt Evangelisten, Hirten, Lehrer, damit zum Dienst ausgerüstet wird. Das ist uns eine wichtige Stelle auch als Gemeinde. Deswegen auch dieser Tag da, wo wir diese Workshops da haben oder diese, fällt mir gerade der Name nicht ein, wie man das auch nennt, ihr wisst schon. Und ihr könnt aber auch da Wünsche äußern, wenn ihr sagt, Mensch, da möchte ich mal gerne was haben, und wenn wieder so ein Tag ist, ja, hätte ich mal das Thema, da möchte ich was, da habe ich eine Schwäche, da möchte ich was drüber lernen. Oder wenn ihr mal unserer Vision irgendwo eine Predigt euch wünscht, weil ihr sagt, da möchte ich was lernen, da ist mir irgendwas unklar, wendet euch an Timo, ja, teilt die Predigten ein und ist da offen dafür, für eure Vorschläge. Mit dem Ziel, und da sind wir wieder bei Korinther, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zum mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und damit hin und her geworfen werden. Die Sache da mit der Lehre, das ist schon auch so ein Ding, oder? Also wenn wir so, weiß nicht, ihr werdet ja heute mit allem Möglichen konfrontiert, da ist zum Beispiel Podcasts, ja. Ihr könnt christliche Podcasts hören, ihr geht vielleicht auch mal in die eine oder andere Gemeinde. In den letzten 30 Jahren ist ja die Gemeindevielfalt in Lörrach und Umgebung unheimlich groß geworden. Aber übers Internet kann man auch in alles reingucken, ja. Siehe Leipzig, warum nicht, ja? mal da reingucken, man kann auch mal in andere Länder gehen, wenn man in Englisch gut ist und kann da mal die Predigten hören. Also noch nie haben wir so viele Inputs uns holen können. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Das ist echt eine Herausforderung. Wie wir damit umgehen. Wir können natürlich sagen, okay, ja, alles. Wir nehmen alles auf, ja. Wir sind ja Gemeinde Christi. Es gehört alles zur Gemeinde Christi. Wir nehmen einfach alles auf. Alles ist möglich. Everything goes. Aber ich glaube, das wäre nicht unser Auftrag. Also, everything goes. Das will Gott nicht. Denn wir sollen ja eben, unsere Aufgabe ist ja auch, uns untereinander zu mündigen Christen zu machen. Und das bedeutet, wir brauchen irgendwie auch einen Rahmen. Und diesen Rahmen zu definieren, ist unser Auftrag als Gemeinde. Einfach einen Rahmen zu haben. Wir nennen diesen Rahmen Bekenntnis. Wir haben ein Bekenntnis, wo wir sagen, ja, das ist der Rahmen, den wir als Gemeinde haben. Das heißt nicht, dass ihr alle irgendwie da glatt gebügelt werden sollt. Ja, ihr müsst da alle reinpassen. Irgendwie, vielleicht wird ja jeder Einzelne ins Büro vom Pastor gerufen und muss sagen, was er glaubt, und er sagt euch dann, was richtig oder falsch ist. Nee, so ist es nicht. Sondern zu diesem Bekenntnis habt ihr ja auch eure eigene Erkenntnis. Oder ihr sagt, das Bekenntnis muss sich weiterentwickeln. Das wäre schon sozusagen die High Class, wenn ihr wollt, dass das Bekenntnis sich so ein bisschen auch weiterentwickelt oder in eine andere Richtung geht. Aber ihr habt auf jeden Fall Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist sehr wohl okay. Sagt die, ja? Erzählt die in den Hauskreisen, sagt das und das und das, diskutiert drüber. Macht bitte drum, dass es zum Thema auch in der Gemeinde wird. Erkenntnis. Auch das ist etwas, wo wir eine breitere Vielfalt zulassen wollen, wenn es nicht gerade unserem Bekenntnis total widerspricht. Und wo wir auch untereinander mit Liebe begegnen sollen. Nicht gleich den anderen drüber bügeln, weil der eine andere Erkenntnis hat. Hinhören. Warum hat Gott diese Vielfalt geschenkt? Damit wir von anderen lernen können, unter anderem. Damit Gott größer ist. Denn Gott lässt sich nie einfangen mit unseren, nie einschachteln. Wir können nicht sagen, okay, quadratisch praktisch gut, wir haben Gott definiert, so ist er, wird uns nie gelingen. Gott ist immer viel größer, unendlich viel größer. Also das heißt, wir können ihn nie ganz erkennen. Und deswegen ist diese Erkenntnis wichtig, dass wir die auch mit einbringen in die Gemeinde. Und noch was anderes ist es, wenn wir sagen, wir gehen in die evangelische Allianz. Jeder weiß, nicht alle Allianzgemeinden sind gleich. Auch nicht in Fragen, die uns wichtig sind. Oder wenn man noch weiter hingeht und sagt, wir nehmen mal die Christenheit als Ganzes, da geht es noch weiter auseinander, kann ich jetzt als Rektor, ehemaliger Direktor von der FES aus Erfahrung sprechen. Das sind so viele Leute, die ihre Kinder schicken, und auch sehr viele Leute, die wirklich sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und die sind manchmal so verschieden. Und da ist es wichtig, dass wir ihnen auch, wenn sie von einer anderen Kirche kommen, die nötige Achtung und Ehrerbietung entgegenbringen, auch wenn wir anderer Meinung sind. Das heißt nicht, dass wir das verstecken müssen oder das ist unfair, ja, so zu tun, als wären wir da ganz einer Meinung. Aber man kann auch eine andere Meinung haben, Meinung jetzt, eine andere Erkenntnis, ein anderes Bekenntnis sogar in manchen Punkten und trotzdem freundlich, ehrerbietig miteinander umgehen. Ja, ist auch jedem klar, wir könnten jetzt nicht einfach den Timo losschicken und sagen, Timo, geh du mal zu allen Pastoren oder so und erzähl denen mal, was sie jetzt am nächsten Sonntag von der Kanzel zu predigen haben. Würde nie gelingen, ne? Würde den Auftrag würde wahrscheinlich auch nie annehmen. Also von daher leben wir in einem gewissen Spannungsverhältnis. Jetzt kommt aber noch was anderes dazu, nämlich Gott möchte auch uns in diesem Prozess, auch uns ändern. Gott möchte uns selber verändern. Also göttlich wird menschlich, hat auch eine Gegenbewegung. Das ist auch, geht auch in die andere Richtung. Menschlich wird göttlicher. Gott möchte mit uns arbeiten oder Gott möchte, dass wir, wenn wir mal irgendwo am Ende unseres Lebens mit ihm beisammen sind in ewiger Gemeinschaft, möchte Gott, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist für jeden von uns ein bisschen was anderes. Ja? Also denkt nicht so, wie ihr jetzt seid, seid ihr fertig? Ich finde es ja gut, wenn ihr euch gut findet. Das Predigen wäre immer von der Kanzel. Habt euch selber lieb, ja? Also wisst, dass ihr von Gott geliebt und gewollt seid. Heißt aber nicht, dass Gott euch nicht auch verändern will. Ich bin 67 Jahre alt und ich kann nicht sagen, Gott verändert mich. Ich möchte nicht sagen jeden Tag, das auch, aber ich spüre es, wie er mich ständig verändert. Immer. Er fordert mich heraus und will mich verändern. Finde ich gut. Der sagt nicht, der alte Knacker, der soll mal so bleiben, wie er ist. Der will mich verändern. Und so will er jeden von euch auch verändern. Jeden. Er hat mit jedem was vor, wie er ihn verändern will. Er hat so eine Vision von euch. Ja? So und so und so könntet ihr noch sein. Und ihr werdet verändert, indem ihr einfach mit Jesus in Kontakt seid. Ja? Indem ihr betet, in der Bibel lest oder euch ja, in Predigten reinhört und da euch was sagen lasst. Aber manchmal, und jetzt kommt ein bisschen, der wird jetzt ganz persönlich, Gott lässt auch schwere Dinge in unserem Leben zu. Er lässt das zu, dass in unserem Leben schwere Dinge passieren. Ja, auch das gehört mit dazu. Jetzt erstmal noch zur Erinnerung eine Geschichte, wo Jesus da etwas selber erzählt, wie es wie jemand sich ändern müsste, der ihn extra danach fragt. Ja, ihr kennt ja alle die Geschichte, muss wir es nicht vorlesen, die Geschichte von diesem sogenannten reichen Jüngling. Da kommt so ein junger Mann und trifft Jesus und sagt zu ihm, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also, er lebt ja noch in der Welt des Gesetzes, also noch nicht im Evangelium, aber er fragt Jesus, was müsste ich denn jetzt noch machen? Ja, ich gebe mir Mordsmühe, aber irgendwie spüre ich, das ist noch nicht alles. Da muss noch irgendwas sein. Irgendwas muss ich noch machen. Sag mir es. Das Spannende ist, Jesus guckt den jungen Mann an und hat ihn lieb. Der sieht ihn an und der sieht ja sein Herz und sieht, der meint's ernst. Der will wirklich, dass Gott ihn verändert. Der meint das wirklich. Das ist nicht irgendwie keine Falle oder auch irgendwie, dass einer sich irgendwie hervorheben will und sagen will, schau, ich bin der Größte, werde aber noch besser werden. Nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich den Ernst von diesem jungen Mann. Und Jesus sagt ihm, was ihn jetzt noch, wo er sich noch verändern müsste. Und er sagt, verkauf alles und gib's den Armen. Urgemeinde sozusagen, ein bisschen, ne? Das ist das, was dir fehlt. Ich weiß nicht, ob ich das zu dir sagen würde, aber bei dem jungen Mann sieht man gleich an seiner Reaktion, warum Jesus das sagt. Weil der heißt, sein Herz hängt so daran, dass er traurig weggeht. Er geht traurig weg. Sein ganzer Wille, Gott zu gefallen, ist nicht so mächtig, wie seine Identität als reich zu sein. Tragisch, oder? Die Jünger sind so entsetzt, dass sie dann sagen, wenn das so ist, wie kann denn überhaupt irgendjemand in den Himmel kommen? Und Jesus sagt, ja, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Also von daher, mit Gottes Hilfe können wir diese Sachen in unserem Leben, wo wir sagen, nee, die sind uns eigentlich wichtiger als Gott, die können wir auch ändern lassen von ihm. Ich habe es ja gerade eben auch schon angedeutet. Manchmal ist es ja auch so, dass eben wirklich uns ganz, ganz schwere Dinge passieren. Ja? Also wir alle haben das ja mitgekriegt, auch mit Beate, unserer Kinderreferentin, ja, dass sie da diesen schweren Unfall hatte. Völlig unverschuldet, die konnte gar nichts dafür. Ja? Einfach irgendein Junkie fährt da voll in sie rein, ja. Flieht vor der Polizei, geht auf die Gegenfahrbahn und kracht voll in sie rein. Das ist doch irgendwie, die kann überhaupt nichts dafür, die war auf dem Weg hier auf einer Gemeindeveranstaltung. Da können wir doch sagen, irgendwie, Gott, warum hast du das zugelassen? Ja? Also, jetzt, warum hast du das getan? Aber Gott hat ihr diese Stärke ins Herz gegeben und das hat uns, glaube ich, alle, die mit ihr gesprochen haben, so sehr beeindruckt, dass sie das wirklich aus Gottes Hand nehmen konnte. Ja, sie ist nicht bitter geworden gegen Gott. Sie hat Gott keine Vorwürfe gemacht. Das heißt nicht, dass es alles super in Ordnung ist. Also ich möchte uns alle auffordern, weiter für Beate zu beten. Ist ja gerade noch in der Reha, kommt demnächst zurück. Lasst uns weiter für sie beten, weil dass sie das so aufgefasst hat, heißt nicht, dass ihr Körper schon ganz heil ist und heißt auch nicht, dass ihre Seele heil ist. Ja, wenn so einem sowas passiert, das hinterlässt Spuren in der Seele. Das muss verarbeitet werden. Und es kann sein, dass Gott das wegnimmt, aber es kann auch sein, dass Gott das auch dazu benutzt, damit sie noch mehr über ihn lernt, damit sie noch mehr zu einem wahren Schatz im Himmel wird. Ja, dass diese Perspektive Ewigkeit ist eine, die wir nicht so haben, ne? Wir wissen zwar, dass es die gibt, aber wir sehen nicht uns oder das, was passiert in der Welt aus dieser Perspektive Ewigkeit. Die hängt damit zusammen, dass Jesus vollkommen und 100% gerecht ist und dass alles, dass wir wie irgendwann am Schluss aller Tage, wenn Jesus wiederkommt und sein endgültiges Reich aufrichtet, alle Leute, die seinen Richterspruch hören, sagen werden, wow, ist der gerecht. Das ist ja unglaublich. Halleluja. Es herrscht Gerechtigkeit auf der Erde, so wie wir es uns am Anfang erträumt hatten, irgendwie bei der Eingangsfrage. Es herrscht Gerechtigkeit. Und da wissen wir, dass alles, was wir hier erleben, auch was jetzt an Leid in der Welt geschieht, sind alles nur die vorletzten Dinge. Und Gott wird es ausgleichen. Das ist unsere Hoffnung und unser Wissen, unsere Gewissheit. Gott wird das ausgleichen. Wie er das macht, wissen wir nicht, aber er wird es ausgleichen. Wir kennen die Geschichte, die Jesus erzählt hat, von dem Mann, der wirklich elendiglich gestorben ist. Und dann sitzt er schließlich auf Abrahams Schoß. Ja, sitzt auf Abrahams Schoß und Abraham hält ihn im Arm und ja, tröstet ihn und macht ihn. Und es geht ihm super gut. Und ein anderer, der super reich war, dem es saugut ging auf der Erde, der sitzt da und ist neidisch auf den und sagt, Mensch, lass mich wenigstens meine Brüder warnen, dass sie nicht so sind, wie ich war. Also wir wissen, es gibt ewige Gerechtigkeit. Und alles, was uns geschieht, erstens mal wird es uns nie überfordern. Zweitens mal ist Jesus immer bei uns, egal. Gerade wenn es uns am schlechtesten geht, ist er am nächsten bei uns. Er ist direkt da. Und drittens, für denen, die Gott lieben, kann alles nur zum Besten dienen. Es ist ein hartes Brot. Das kann man nicht einfach nur so sagen, ja. Das muss man irgendwie, ja, das muss man sich erkämpfen, auch in den Momenten, wo es einem schlecht geht. Ich möchte gerade noch für die beten, denen es jetzt gerade schlecht geht. Weil ihr wisst, ich habe es ja gesagt, Jesus ist ganz am nächsten euch, denen es schlecht geht. Näher als mir, dem es gut geht, ist er bei denen von euch, denen es gerade schlecht geht. Ja, lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken für deine ewige Gerechtigkeit und dass du uns so lieb hast und willst, dass wir dir ähnlich werden und dass wir mal mit dir in ewiger Gemeinschaft leben. Nicht einfach nur so ein paar Jahre oder Jahrzehnte, Jahrhunderte, sondern ewig, ohne Zeitbegrenzung. Und ich danke dir da dafür. Ich danke dir dafür, für diesen Plan. Und ich möchte dich bitten, für die Zeiten, wo wir in Zeiten kommen, wo es uns schlecht geht, möchte dir danken für die Zeiten, wo es mir schlecht gegangen ist und du warst bei mir und für die beten, die jetzt gerade hier sitzen oder zuhören im Internet, denen es gerade wirklich super schlecht geht. Nicht als billigen Trost, sondern dass sie einfach zu dir schreien, sich an dir festklammern, in dem Wissen, du bist da, du hörst sie und du wirst alles Leid einmal ausgleichen. Amen. Ja, Herr, wir sind gewiss, du kommst mit uns. Nicht nur heute am Sonntag, sondern in unseren Alltag. Und du bist für uns greifbar und nahbar an jedem Tag. Und wir wollen dich bitten um deinen Segen und Bewahrung. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus. Amen.